Ja, es gibt wenig Monate, in denen man besser draußen sitzen kann, besser Sonne genießen kann, gerne auch in den Abendstunden, wenn es nicht ganz so heiß ist, wo man sich auch bewirten lassen kann, wo man sich ein Bier, ein Getränk der Wahl bringen kann, wo man sich ein Essen bringen kann. Und da kann man ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, über die Bedingungen in der sogenannten Gastronomiebranche. Die Arbeitsbedingungen dort sind zurückhaltend ausgedrückt, eher bescheiden. In Deutschland arbeiten da tatsächlich über 1 Million Menschen und 4 von 5 sind im sogenannten Niedriglohnbereich angesiedelt. Und das nicht nur bei denen, die das in Teilzeit machen, sondern auch bei den Vollzeitbeschäftigten. Bei nicht wenigen reicht da das Geld nur, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber nicht, weil sie so wenig Stunden gerissen hätten, nein, die Überstunden werden wie selbstverständlich hingenommen. Und das, wo laut Statistiken mehr als 10 Überstunden pro Woche in diesem Bereich die Regel und nicht die Ausnahme sind. Die Schichtpläne werden meist kurzfristig erstellt und sind nicht unbedingt zuverlässig. Schicht- und Nachtdienste sind die Regel. Das Privatleben lässt sich logischerweise da recht schwer planen. Es verwundert daher nicht, dass da die Fluktuation durchaus groß ist in der sogenannten Gastronomiebranche. Etwa die Hälfte der Beschäftigten sagt nach 3 Jahren schon, es reicht und sucht das weiter. Und das, obwohl eigentlich gesetzlich die Situation nicht die schlechteste ist. Lohn wird auch im Krankheitsfall gezahlt, bezahlter Urlaub soll es geben, es gibt einen Kündigungsschutz. All das steht den Beschäftigten zu. Praktisch sind die Rechte in der Gastronomie allerdings nicht existent. Es gibt diverse Studien, die sagen zum Beispiel, dass nicht einmal jeder 10. der dort arbeitet, einen bezahlten Urlaub nimmt. Nirgendwo ist die Zahl so niedrig. Die Rechte sind vielen einfach nicht bekannt oder es wird sich nicht getraut, dass man diese einfordert. Es wird für das Normalste der Welt gehalten, dass nur die Stunden bezahlt werden, die man auch abgeleistet hat. Und so kommt es dann, dass diese Rechte schlicht nicht eingefordert werden. Dass es auch innerhalb der Betriebe vollkommen normal ist, diese Rechte nicht einzufordern. Es ist ja nicht für ewig, denken sich die meisten vermutlich. Und auch dadurch werden die miesen Arbeitsbedingungen noch akzeptiert. Außerdem sind das ja eher kleine Betriebe, ne? So ein Café oder so eine Kneipe. Da steht der Chef schon mal neben einem. Und wenn dann der Chef im Arbeitsalltag neben einem steht, fördert das nicht unbedingt die Konfliktbereitschaft. Außerdem werden in dem Laden, in dem gearbeitet wird, immer auch mal ein Bierchen, mal 2, mal 3 auf Kosten des Hauses getrunken. Und so ist der Arbeitsplatz dann ganz schnell auch ein Teil der Freizeit, ein beliebter Aufenthaltsort. Nun kann man sagen, naja, häufig sind es ja auch nur Jobs, die von Studierenden gerissen werden, wo man sich ein bisschen was dazu verdient, wo man auch mal ein bisschen mehr verkraften kann. Stimmt vermutlich auch, aber sobald es dann tatsächlich auf das Einkommen ankommt, sieht das ein bisschen anders aus. Ein Monat Lohnausfall, weil man sich zum Beispiel ein Bein gebrochen hat oder irgendwas ähnliches, bringt eine Kette von Problemen nach sich, wo die Sache rechtlich allerdings relativ eindeutig ist, dummerweise die Rechte nur zugestanden werden, wenn sie auch eingefordert werden. Und zu dieser Einforderung zu ermuntern, ist auch diese Rubrik zuständig, Nachrichten aus dem beschädigten Leben, so heißt es, was Sie gerade hören. Und wir wollen uns in dieser Woche nach diesen kleinen Gedanken, dass es vor dem Tresen schöner ist als hinterm Tresen, Theodor Adorno widmen. Einmal mehr. Warum? Nun ja, vor ziemlich genau 45 Jahren verstarb Theodor Adorno, ein ganz bemerkenswerter Denker.
Man könnte Adorno zweifellos das intellektuelle Gravitationszentrum der kritischen Theorie, einen der letzten Universalgelehrten nennen, wenn dieses Wort nicht für höfische Schöngeister aus Zeiten des Absolutismus reserviert wäre. Der Schöpfer der revolutionären Binsenweisheit, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann, wird immer noch gerne als Kulturkritiker verharmlost. Getreu der marxischen Maxime, die Kritik sei keine Leidenschaft des Kopfes, sondern der Kopf der Leidenschaften, ist das Lebenswerk Adornos aus der Nähe betrachtet eine Feier des Menschlichen. Sein Anliegen war es, das Besondere gegen das Allgemeine zu seinem Recht kommen zu lassen. Dies hat, entgegen interessierter feuilletonistischer Doktrin, nichts damit zu tun, die Gewalt des Allgemeinen zu leugnen, indem sie ideologisch als bloße große Erzählung ausgeblendet wird, wie es der Postmodernismus exemplarisch vorführt, sondern zielt darauf ab, mit der repressiven Allgemeinheit, die sich noch immer als weltweiter Kapitalismus darstellt, real zu brechen. Neben dem Genialischen, das darin besteht, zu dieser Absicht nicht nur die Dialektik Hegels und den Materialismus Marxens, sondern auch die psychoanalytischen Erkenntnisse eines Freud in einer unerreicht gebliebenen Subtilität weiterentwickelt zu haben, ist wohl zuallererst Adornos messerscharfe Fähigkeit einzigartig, vermeintliche Zeitgeistphänomene nicht als solche zu kritisieren, sondern als Ausfluss längerfristig historisch wirksamer Ideologie zu begreifen und anzugreifen. Dies wird ihm möglich anhand der orthodoxen Unterscheidung von Wesen und Erscheinung, die heute bezeichnenderweise unmodisch geworden ist. Und so kommt es, dass die hohle Sprache der Esoteriker, Ökologen, Pädagogen und anderer erklärter Feinde von Dialektik und Werteverfall nichts anderes ist als Jargon der Eigentlichkeit, den Theodor Adorno bereits Mitte des Jahrhunderts als typische deutsche Ideologie, als Kryptofaschismus also, geißelte. Er entlarvt im Jargon der Eigentlichkeit die im vergangenen Jahrhundert zeitgenössische Variante deutscher Ideologie, die mit dem Pathos des Dissidenten und Radikalen doch nur auf einen metaphysisch getünchten und aufgeblasenen Positivismus des Mitmachens hinausläuft. Entgegen der vorschnellen und opportunistischen Pseudokritik ist die Sprache des sympathischen Geistesriesen übrigens nicht prätentiös, geschweige denn schöngeistig, sondern den dialektischen Tücken ihres Gegenstands höchst angemessen. Er insistiert darauf, dass die Komplexität eines Satzes die Tiefe des Gedankens widerspiegelt. Was Albert Einstein einmal über Gandhi gesagt hat, trifft tatsächlich auf Theodor W. Adorno zu. Nachgeborene werden es vielleicht kaum glauben können, dass so einer als ein Geschöpf aus Fleisch und Bein wirklich auf dieser Erde gewandelt ist. Was bleibt, ist die mulmige Vorahnung, dass, wenn die Menschheit nicht endlich ernsthafte Anstrengungen unternimmt, das Reich der Notwendigkeit, die Vorgeschichte, die blinde Konkurrenz hinter sich zu lassen in Richtung einer herrschaftslosen Gesellschaft, dass dann die Schriften Adornos, mehr noch als die eines Marx oder Freud, auch Jahrhunderte später noch aktuell sein werden. Wollen wir es nicht hoffen.
ja, in Erinnerung an einen ganz bemerkenswerten Denker, Theodor Adorno, hier die letzten Minuten bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Anlass: der 45. Todestag von Theodor Adorno, der 1969 im August verstorben ist.